Seit Beginn der Pandemie und den Einschränkungen gehen viele, viele Menschen ziemlich oft spazieren. Und über dieses Spazierengehen möchte ich jetzt mit Stefan Peter Andres und Frank Mittelstädt von der Erfurter Spaziergangswissenschaft sprechen. Hallo Stefan, hallo Frank.
Hallo,
hallo Marie.
Zuerst müssen wir kurz mal klären, was eigentlich die Spaziergangswissenschaft will. Also sie ist ja nicht nur die Wissenschaft über dieses Spaziergehen, was ich jetzt gerade gemeint habe, sondern es ist noch ein bisschen mehr. Und es gab im Vorfeld noch die Verwirrung bei mir, inwieweit das mit der Fachhochschule zusammenhängt oder eben auch nicht zusammenhängt. Also vielleicht zu Beginn mal an euch die Frage, was ist diese Spaziergangswissenschaft und im Speziellen auch in Erfurt?
Mhm. Ja, also Spaziergangswissenschaft ist eine Wissenschaft, ne, die so zwei Begriffe zusammenbringt, nämlich zum einen das Spazieren. Ja, also das ist ja dieses planlose durch die Gegend laufen. Wir sagen immer ganz gerne das Flatterhafte, das Schmetterlingshafte Durchstreifen der Gegend und die Wissenschaft. Ja, und die Wissenschaft ist ja eigentlich was ganz anderes. Das ist ja ein Konstrukt, ja, was ja über Fragen Novitäten herausbringt oder Forschung zum Beispiel bestätigt oder Forschung widerlegt. Ne? Und eigentlich ist das ja ein Widerspruch, ja, dieses Schmetterlingshafte Durchstreifen unter Wissenschaft. Und nein, es ist gar kein Widerspruch, sondern tatsächlich, es ist eine ganz wunderbare Synopse, das so zu machen. Ne? Spaziergangswissenschaften ist in den 1980er Jahren von Lucius Burckhardt und seiner Frau Annemarie begründet worden. Das erste Mal aufgetreten auch an der Gesamthochschule Kassel. Damals war es noch Gesamthochschule, später dann Universität. Und ist im Prinzip ein Nebenfach. Ja, Lucius Burckhardt sagt immer, es ist ein Nebenfach. Und er freut sich immer wieder, wenn Leute ein Lächeln aufs Gesicht kriegen, wenn Spaziergangswissenschaft gesagt worden ist.
Genau, die Spaziergangswissenschaft, die beschäftigt sich im Grunde mit, ist eine Form der Bürgerbeteiligung, befasst sich dann mit Themen halt, die natürlich auch Bürger interessieren, die Bewohner einer Stadt, indem sie einfach auch in der Wahrnehmung dann geschärft werden, ist eine Art der Stadtentwicklungskritik, um hier tatsächlich auch Aufmerksamkeit ja zu lenken, beziehungsweise auch Bürger zu informieren, wie sie dann Einfluss nehmen kann auf ihr Umfeld ganz konkret. Und da geben wir im Grunde Methoden oder aber auch Handwerkszeug den Leuten in die Hand, aber auch Informationsbeschaffung ist ein Thema, damit sich Menschen tatsächlich auch orientieren können in einem Wirrwarr wie zum Beispiel Bürokratie oder halt Stadtplanung als solches, was ja wirklich große Komplexe sind, halt die nicht immer einfach zu durchschauen sind. Man fragt sich oft, okay, warum passiert denn hier das und das? Genau, um da tatsächlich dieses Dreieck halt von Planung der Bevölkerung, aber auch dann den planenden Institutionen bis zur Umwelt dann auch aufzustellen, ne? So, damit man da tatsächlich eine Orientierung findet. Mhm. Ja, so begreifen wir die Spaziergangswissenschaft, so betreiben wir sie.
Genau. Spaziergangswissenschaft ist im Prinzip ja so eine Art Orchideenwissenschaft. Ne? Nicht nur, dass sie im Schatten ist und so als Nebenfach, ne, wie Lucius Burckhardt sie auch selbst bezeichnet, sondern sie kommt ohne andere Wissenschaften gar nicht aus. Ne? Also über die Soziologie, die Psychologie, über die Architektur, aber auch über die Stadtplanung. Es geht, also das Ziel ist eigentlich der Spaziergangswissenschaften und unser Ziel damit ist eigentlich vom Sehen über das Wahrnehmen zum Erkennen zu kommen. Mhm. Ja, das heißt also, das Umfeld wieder in die Köpfe zurückzuholen. Wir gehen morgens aus dem Haus auf Arbeit, das macht jeder, wir setzen Scheuklappen auf und wir setzen die erst ab, wenn wir auf Arbeit sind. Was so ringsrum so passiert, das nehmen wir gar nicht mehr so richtig wahr. Und das gilt es wieder zurückzuholen.
Nun ist es eine Wissenschaft, aber ich habe schon gelernt, es ist kein Bestandteil von irgendeinem Studiengang bei der Fachhochschule. So habe ich vorher gedacht, dass quasi Studierende, keine Ahnung, der Stadt- und Raumplanung oder so ein Seminar belegen können, was dann Spaziergangswissenschaft heißt. So ist es gar nicht. Die Erfurter Spaziergangswissenschaft ist quasi eine FH-externe Initiative von euch, oder?
Genau, also da muss man unterscheiden. Also das Seminar Spaziergangswissenschaften, Promenadologie, das gibt es. Mhm. Und das ist auch das, was Frankie und ich auch gerne noch anbieten. Ich mache das im Rahmen meiner Lehrverpflichtung als Lehrkraft für besondere Aufgaben. Frankie macht das eigentlich ehrenamtlich, um dabei zu sein, um unsere Initiative sozusagen zu repräsentieren. Ne? Also es gibt auch immer wieder Themen, die aufgegriffen werden, die in unmittelbarem Zusammenhang auch mit dem Wirkungskreis Frankies zu tun haben, ne, in seiner Profession, die er da auch hat, ne? Also es gibt das Seminar Spaziergangswissenschaften oder Promenadologie, ja, das und es gibt die Initiative, ne? Wir haben uns im Jahre 2013 sozusagen zusammengerauft, haben Spaziergangswissenschaft Erfurt Rock and Stroll aus dem Leben gerufen und sind seitdem auch so tätig. Das heißt, also es gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange irgendwie. Ja.
Ja. Na, wir haben sie nicht aus dem Leben gerufen, wir haben sie ins Leben gerufen. Ins Leben.
Aus der Taufe war das, das ist das richtige Wort. Aus der Taufe gerufen, ja, genau.
Zwei Redewendungen zusammengeschmissen.
Ja, genau. Und das okay. Heißt für neue.
Okay, Spaziergangswissenschaft will quasi, dass wir auf den Wegen vielleicht noch mehr entdecken, als wir es sonst vielleicht nicht tun. Was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel Flanieren und Spazieren? Oder auch, wann ist ein Spaziergang schon eine Wanderung? Das sind ja so Begriffe, die vielleicht für auch irgendwie gleichzeitig benutzt werden können. Wo werden denn da so die Grenzen gezogen?
Ja, tatsächlich haben wir uns da auch schon vor langer Zeit auch immer Gedanken gemacht, wo man sich halt, ne, so auch abgrenzt zu anderen, ich sag mal, Tätigkeiten, ne, so den, die ja tatsächlich semantisch irgendwo auch verwandt sind, und sind da tatsächlich auch zu Ergebnissen gekommen, die jetzt erstmal, sagen wir mal, uns plausibel sind, aber jetzt keiner wissenschaftlichen Erhebung oder so zugrunde liegen, ne, sondern da einfach zu sagen, so, okay, naja, was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Flaneur zum Beispiel, zum Flanieren als solches? Und da ist für uns tatsächlich ganz klar die Gerichtetheit, die, sag ich mal, ne, der Aufmerksamkeit. Der Flaneur ist mehr so, ne, das selbstdarstellende Exemplar quasi, welches halt irgendwie um gesehen zu werden, nach draußen geht. Der Sonntagsanzug, die Promenade quasi entlang zu wandeln und so. Das gehört ein Stück weit schon auch mit zur Spaziergangswissenschaft, weil es ja um Wahrnehmung geht, ne? Und die Wirkung im Raum zum Beispiel. Oder wann ist eine Promenade tatsächlich so angelegt, dass sie halt auch zum Beispiel funktioniert, ne? Sodass man dort tatsächlich, wenn ich eine vierspurige Straße daneben habe, wird schon schwer mit dem Flanieren, ja, so. Die Spaziergangswissenschaft als solches befasst sich dann tatsächlich mehr mit der Wahrnehmung des umgebenden Raumes, aber auch der Frage halt, warum, ne? So, warum sind bestimmte Prozesse da, warum sind halt bestimmte Verkehrsarten wie verknüpft etc., dann Aufenthaltsqualitäten und so wahrzunehmen, Wege als solche, Wege, Beziehungen herzustellen, Synergien aus halt Stadtplanung, was zum Beispiel Klimaanpassung angeht, Bäume pflanzen, Regenwasserrückhaltebecken etc., ne? So, solche Sachen dann auch mal zu hinterfragen, ist eine ganz andere Richtung quasi, in die man dort die Aufmerksamkeit dann lenkt. Das Wandern wiederum, was ja auch eine fußläufige Bewegungsform ist, ne, so, hat aber den Unterschied, dass es da tatsächlich geht, sportliche Betätigung, ne, so, das ist, glaube ich, so ganz vorne, und dann aber auch Start und Ziel sind definiert im Grunde, und dann geht's los, ne, so, der Pfad ist im Grunde vorgegeben, was ja irgendwo auch gut ist im Sinne des nachhaltigen Tourismus, dass man da nicht querfeld einlatscht, aber das ist ein Unterschied zum Spaziergang, ne, der ja doch hier mehr das Durchstreifen, mehr das Kennenlernen oder das immer wieder neu kennenlernen halt irgendwie eines Gebietes halt irgendwie mitmacht. Da muss man natürlich sagen, gut, wenn wir jetzt einen Spaziergang konzipieren, den auch anbieten, eine Öffentlichkeit anbieten, dann ist der schon auch durchdacht, aber der und ne, definiert einen Anfang und vielleicht auch ein Ziel und ein paar Sachen dazwischen. Aber um da dorthin zu kommen quasi, um zu einem Spaziergangskonzept zu kommen, braucht es natürlich auch hier wieder den ordinären Spaziergang halt zu sagen, okay, wir gucken uns erstmal um. Wir versuchen erstmal unsere Wahrnehmung zu schärfen auf die Sachen, die uns umgeben, und stellen Qualitäten fest, stellen Fragen, um tatsächlich den, ja, auch ein Stück weit dem Genus Loci ein bisschen entgegenzukommen, um halt Qualitäten, aber auch Disharmonien halt festzustellen. Und dafür brauche ich tatsächlich erstmal einen unvoreingenommenen Blick halt irgendwie, den ich tatsächlich über Spazieren bekomme.
Also der Flaneur ist so ein bisschen so der profilneurotische Zufußgeher, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, weil das ist ein bisschen böse gesagt, aber nein, also es geht tatsächlich darum, sich selbst darzustellen in einer Umgebung, ja. Der Spaziergang ist so, wie wir ihn machen, so ein Stück weit, und da kann ich jetzt wieder den Lucius Burkhardt auch zitieren, wie so eine Perlenkette. Ne? Also das ist, die Perlen sind so Highlights, die man aufsucht. Das kann zum einen, und das ist das, was wir über Spaziergangswissenschaft machen, geplant sein, die einzelnen Perlen, dass wir die planen. Ja, aber wenn wir das normale Spazieren machen, sind die Perlen einfach so zufällige Orte, die man aufsucht. Und die Kette, die zwischen den Perlen ist, das ist so der Gedankenweg, ne? Dass man sozusagen das Revue passieren lässt, was man gesehen hat oder was vielleicht auf einen zukommt. Ja? Und wenn man dann zu mehr unterwegs ist bei einem Spaziergang, ist das dann auch genau die Situation, wo man dann darüber redet, also miteinander ins Gespräch kommt. Ja? Das ist, also wir versuchen ja natürlich, dass wir Spaziergänge konzipieren, wo Menschen dabei sind. Aber wenn man für sich alleine ist, funktioniert das im Prinzip auch unter diesem gleichen Aspekt. Ja, ich gehe von Ort zu Ort. Ich lasse mich treiben. Ja, und das ist gerade in den pandemischen Zeiten super, einfach raus und treiben lassen und Neues für sich entdecken. Aber man entdeckt halt verschiedene Orte. Und dann ist es halt so, wenn man den Ort verlässt und zum nächsten Ort geht, ja, ohne dass man das als Ziel für sich festgelegt hat, wie beim Wandern. Ja, dann macht man sich Gedanken darüber, was habe ich jetzt eigentlich gerade erlebt? Ja, und zwar natürlich auch in dem Kontext der eigenen Wirklichkeit, in der man immer ist.
Und diese Perlen, kannst du da mal ein Beispiel geben? Ist das, keine Ahnung, irgendwie ein besonderes Gebäude oder ein Fluss? Oder was können solche Perlen sein, zwischen denen man dann lang geht?
Nicht oder, sondern und. Ne?
Ja.
Das kann die Fassade sein, das kann irgendeine Street-Art-Geschichte sein, die einem begegnet. Das kann der gestaltete Stromkasten sein. Es kann der Zebrastreifen, der plötzlich andersrum auf der Straße ist, sein. Ja, also irgendein Aufmerksamkeit. Es kann der Hund sein, der da einfach rumsitzt, und es kann das Kind sein, das irgendwas sagt. Also es ist ja, wir nehmen ja nicht nur mit den Augen wahr. Klar, 80% dessen, was wir wahrnehmen, ist visuell. Aber es gibt genauso die Gerüche oder aber auch das Gehörte, was da kommt. Und das kann das Flussrauschen sein. Wenn ich im Nebel unterwegs bin und eigentlich fast nichts sehe, gehe ich ja trotzdem spazieren, und dann orientiere ich mich dann halt eher über das Akustische. Ja, also das kann alles sein. Ne? Das kann und oder sein. Ne? Das kann der Fluss sein, es kann der Baum sein, es kann die Blume sein. Ja, es kann der Grashalm sein, der plötzlich in der Sonne ganz, ganz anders leuchtet, wo man unbedingt dann anhalten muss und darüber sinnieren muss oder sogar ein Foto machen möchte oder es einfach kurz mal zeichnen möchte, je nachdem.
Ich habe ein schönes Beispiel dafür auch. Wir hatten letztens eine Wanderung, jetzt sage ich auch schon Wanderung. Ein Spaziergang, da ging es tatsächlich um Stadtgrün, beziehungsweise Potenzialräume zu Stadtgrün. Ne? Das ist natürlich immer ein gutes Thema, oder eins der häufigeren Themen halt irgendwie, die wir bespielen auch. Waren dann mit einem Autor unterwegs, halt, dem wir so ein paar Ecken zeigen wollen, und standen an der Stauffenbergallee, die ja, sag ich mal, über Brücken im Grunde von der Innenstadt kommend, über Brücken erreichbar ist, und haben dann tatsächlich mal uns rangewagt über die Ringe, quasi erst den Juri-Gagarin-Ring, wirklich auch geschaut, hatten da so eine grüne Verkehrsinsel, auf die wir geguckt haben, und dachten so, naja, aber schon ganz schön laut, sind dann weitergegangen, weil es natürlich Verkehr hat, ne? So, das ist eine sechsspurige Autobahn teilweise, auf der man 60 fahren darf. Und standen dann auf der Gera-Brücke und haben halt wieder im Grunde nur Autoverkehr mitbekommen, also so vom Visuellen her, haben aber den Fluss gar nicht wahrnehmen können. Erst als wir dann wirklich runtergeguckt haben unter die Brücke, also nicht, wir sind gar nicht runtergegangen, sondern wir haben runtergeguckt halt irgendwie, war dann klar, okay, dieses ganze Rauschen hier, das ist nicht nur ein Autoverkehr, sondern tatsächlich auch ein Fluss, der hier fließt, ja, so, und dann rückt er ja tatsächlich erst in das Bewusstsein auch rein halt, ne, so, und dann merkt man dann schon so, okay, das hat tatsächlich auch was miteinander zu tun, mit der Wahrnehmung, zu sagen, so ein Flussrauschen, wenn der erlebbar ist und ich da tatsächlich auch eine visuelle Beziehung zu eingehen kann, dann nehme ich den auch ganz anders wahr, ne, so, und so ist, das ist, glaube ich, das, was wir dann auch mit den Leuten erleben wollen, halt irgendwie, die uns begleiten, zu sagen, so, ja, die Perle ist jetzt hier nicht der Autoverkehr oder so, sondern tatsächlich die Erkenntnis zu sagen, so gut, wir müssen uns auch ein Stück weit darauf einlassen, auf die Qualitäten eines Ortes.
Ja, es ist ganz viel, ja, ne, was Frankie gesagt hat, ganz viel Wahrnehmungspsychologie, die da drin steckt. Ne? So, ich finde es immer ganz lustig, wenn meine Studierenden sagen, sie wollen zur Lärmverminderung in den Wald pflanzen. Das ist, was aber eigentlich völlig sinnfrei ist, weil ich brauche mindestens eine Ja, ich brauche mindestens ein Hektar Wald, um überhaupt 1 oder 2 Dezibel weniger Lärm zu haben. Ja, Aber der psychologische Affekt, der ist richtig. Also ich sage mal, das ist nur halb falsch, was ihr da gemacht habt. Es gibt ja diesen psychologischen Effekt, was ich nicht sehe, höre ich nicht. Ja. Mhm. Und genau so ist das. Ne? Das ist genauso, wenn man jetzt nicht den Fluss nicht gesehen hätte, ne, dann wäre er nicht wahrgenommen werden. Ne? Es ist, wenn ich einen Bauspielplatz mit Kindern habe, wie in Weimar West, als ich seinerzeit Quartiermanager war, die machen dann ordentlich Krach und da ist ein riesengroßer Zaun dahin gekommen und plötzlich war der Krach gar nicht mehr so schlimm von Seiten der Anwohner. Ne? So, also, ne, was ich nicht sehe, höre ich nicht. Das ist tatsächlich so ein kleiner psychologischer Aspekt dabei.
Ich habe mich so gefragt, ist dieses Spazierengehen, also dieses ohne jetzt vordergründigen Nutzen und Zweck und Sinn, ist das was, was Menschen schon immer gemacht haben? Hatten die ganz früher, wann auch immer jetzt das früher ist, überhaupt die Zeit dazu oder hatten die eigentlich immer irgendwie was zu tun? Ich habe mal geguckt, das Wort Spazierengehen an sich hat irgendwie den Ursprung im 15. Jahrhundert so, aber seit wann sind denn Menschen unterwegs, spazieren oder vielleicht auch flanieren und mit was für ein Ziel?
Also es ist gar nicht so alt, das Spazieren an sich. Ne? Also das zu Fuß gehen war eigentlich früher, um den Lebensunterhalt oder den Lebensbedarf sozusagen zu decken. Ne? Man ist unterwegs gewesen in Ermangelung anderer Verkehrsmittel. Ja, und deswegen sage ich mal ganz gerne, das älteste Verkehrsmittel der Welt ist das zu Fuß gehen. So richtig spazieren gehen, so im Sinne von flanieren, ist tatsächlich irgendwie gerade erst mal 300 Jahre alt. Ja, und war seinerzeit so ein bisschen das Wandeln von Adligen so in den Schlossgärten. Ne? Also das so vor 300, 400 Jahren fing es ja auch an, dass die ihre Gärten gestaltet haben, ne? Den Landschaftsgarten, den englischen Garten etc. Und da bekam das dann erstmal überhaupt dieses eigentlich sinnfreie, zeitraubende durch die Gegend wandeln überhaupt erstmal eine Bedeutung.
Ist das quasi auch die, also gab es vorher auch gar keine Parks und sowas oder im Wald irgendwie kleine Ausflugstürmchen oder solche Sachen? Hängt das quasi damit zusammen?
Also es gab schon auch diese Ausflugstürmchen, ne? Das waren so die Hochstände für den Jäger. Ich kann mir vorstellen, dass auch das ein oder andere Kind da hochgeklettert ist, um das zu machen, weil spielen. Aber so dieses grundfreie einfach losgehen zur Selbsterholung, das war seinerzeit nicht so. Ja, also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Verdauungsspaziergang gemacht worden ist, aber das ging einmal ums Haus. Ne? Und Städte waren steinern, ja, und Parks sind dann erst später gekommen in die Städte, weil man merkt, man muss dem auch irgendwas entgegensetzen. Das ist noch nicht so alt, das Spazieren an sich, fürs Gehen, also das Gehen selber.
Also ich würde ja auch ganz in der Manier der Wissenschaft sagen, es kommt darauf an, wie man es definiert. Ja. Ja. Genau, dass man schon davon reden kann, halt, dass es eigentlich den Menschen seit seiner Menschwerdung halt auch begleitet. Ja. Der Mensch ist ist irgendwann spät erst sesshaft geworden. Ne? So, also da dem liegt ja schon inne, okay, was hat er vorher gemacht? Er ist halt umhergezogen. Völkerwanderungen als solche halt gibt es tatsächlich auch bis heute rein halt, ne? Dass sich ganze Völker halt bewegen ohne festes Ziel. Ne? So, man spricht natürlich immer halt irgendwie, oh, alles will nach Europa, aber das ist ja jetzt im Grunde keine konkrete Angabe, wenn man so will, ne? So für halt ziehende Völker. Auch gibt es heutzutage immer noch nomadisch lebende Völker, ja, die tatsächlich über ihr Vorangehen halt eine ganze Kultur für sich quasi beanspruchen. Ne? So denke ich, dass da tatsächlich auch nochmal eine ganze Menge drin liegt, halt, was das Spazierengehen als solches tatsächlich den Menschen auch halt wie das geprägt hat, auch, ne? So, ich denke, dass es auch in den früheren Zeiten halt der Jäger und Sammler halt irgendwie auch immer schon das Losziehen klar erstmal unbestimmt halt war, ne? So zu sagen, so ich erkunde die Gegend nach Essbaren zum Beispiel, ne? So da einfach mal loszuziehen und zu schauen, welche Früchte wachsen denn hier, ne? So dann tatsächlich irgendwie der Ackerbau und die Viehzucht halt irgendwie den Menschen dann erst in die Sesshaftigkeit geführt haben auch, ne? So und selbst dann hat man so großartige zivilisatorische Effekte wie zum Beispiel Go West, Ne, das liegt ja schon im Namen halt irgendwie dieser Bewegung, dass es da tatsächlich auch einfach ein, ja, das, es war ein unbestimmtes Voranschreiten in eine neue Welt quasi, die ja auch zu Fuß natürlich unternommen worden ist, ja, so ohne da jetzt so großartig zu wissen, was einen da erwartet. Sondern das war auch, sind Erkundungstouren.
Obwohl da ja dann quasi schon noch immer irgendwie ein höheres Ziel dahinter steckt, wie Essen finden halt oder neuer Ort zum Leben oder irgendwie sowas.
Mhm. Genau. Das definierte Spazieren ist tatsächlich noch nicht so alt.
Mhm. Wenn wir nochmal gucken auf dieses Definierte, also das, was vielleicht vor 300 Jahren so bei den Adligen begann, die dann vielleicht zur Erbauung, zur Erholung oder auch für die Verdauung spazieren gegangen sind, sind das eigentlich noch die gleichen Bedürfnisse, die dahinter stecken wie heute? Also was bringt mir das denn eigentlich, wenn ich spazieren gehe? Warum machen das Menschen? Ist das über die Zeit immer gleich geblieben?
Sagen wir mal so, ich glaube, Das hat sich auch verändert. Also Menschen haben ja heutzutage viel, viel weniger Zeit, insbesondere die arbeitende Bevölkerung. Das heißt, man muss sich tatsächlich den Luxus gönnen, sich Zeit zu nehmen. Und also wenn man es mal so sieht, ist es ja eigentlich eine zeitverschwendende Maßnahme. Aber es ist eine sehr gesunde Maßnahme. Zum einen ist es ja so, unsere Extremitäten sind ja eigentlich dafür ausgelegt, dass wir mindestens 12 Kilometer am Tag laufen. Ja, das ist biologisch eigentlich so eingerichtet. Wer macht das heutzutage schon? Mhm. Aha, ja, genau. Also es ist Bewegung zum einen, also gut für den Körper und es ist gut für den Geist, weil man was ganz anderes tut als das, was man sonst tut, nämlich vielleicht jetzt im Homeoffice zu sitzen oder eine Vorlesung zu machen oder irgendwas anders zu machen, ja, oder irgendeinem anderen Hobby nachzugehen. Sondern es ist tatsächlich mal das bewusste Runterfahren, also das bewusste, jetzt sage ich das böse Wort, entschleunigen des einen selbst. Ja? Und ich glaube, dieses Entschleunigen, das ist das Neue in der Jetztzeit, weil ein Entschleunigen im Adel war nicht vonnöten, weil man hat ja die Zeit, man hat ja genug Zeit, Essen etc. Das hat man dann wirklich tatsächlich getan, um Konversation zu betreiben oder um einfach auch mal tatsächlich Silbe baumeln zu lassen. Heutzutage ist es halt ein bewusstes Entschleunigen für sich selbst.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr beiden auch außerhalb von geplanten Spaziergängen im Rahmen eurer Initiative selber auch ab und an spazieren geht. Hat sich das bei euch geändert, seit es die Corona-Pandemie gibt? Und wenn ja, wie?
Also geht ihr öfter oder anders oder wie?
Also ich gehe weniger.
Weniger?
Ja, tatsächlich.
Leider, ja.
Also bei mir zum Beispiel ganz persönlich sind es einfach weniger Anlässe. Ne? So, vorher hatten wir halt auch etliche Anfragen, also ich sag mal pro Monat bestimmt 3-4 Anfragen halt für irgendwelche Spaziergangsthemen, denen wir natürlich auch nachgehen. Ne? So, und dann einfach mal zu gucken, okay, gibt es das Thema, gibt es das her, gibt es die Gegend her etc. Wir hatten ganz viele Anlässe, einfach wirklich auch mal rauszugehen und auch die Wege quasi zu gehen, ob das nun zur Arbeit ist oder halt irgendwie zwischendurch sich zu treffen und so. Und die sind mit Corona alle weggefallen und bei mir jetzt auch nicht wirklich kompensiert worden. Ja? Also klar, mit meinen Kindern und so, da ist es einfach auch notwendig, die halt irgendwie rauszujagen. Nichtsdestotrotz ist es in der Summe weniger.
Bei mir das Gleiche, also deutlichst weniger. Also ich zwinge mich abends dann nochmal, also wenn so die ganzen Videokonferenzen durch sind, gehe ich nochmal eine Runde. Das Gute ist, wir haben einen Hund, mit dem wir auch mal die ein oder andere Spaziergang machen. Ansonsten ist es ist viel, viel weniger geworden, viel, viel weniger. Mhm.
Man muss zu unserer Entlastung aber dazu sagen, wir starten von einem hohen Niveau. Ne? Also wahrscheinlich ist es im Durchschnitt sind wir immer noch viel unterwegs, sage ich mal jetzt im bundesdeutschen Durchschnitt oder was. Aber wir sind natürlich vorher aktiv gewesen, sehr aktiv gewesen. Das wurde uns halt über die Corona-Pandemie schon auch genommen. Ne? So, deswegen ist es tatsächlich weniger.
Ne? Ja. Sehr, sehr viel unterwegs, ja, das muss man auch sagen. Und wenn man so auf die 7 Jahre zurückblickt, ich kann, also wenn ich mir so die Ordner angucke, hier auf meinem Rechner, was das, welche Spaziergänge wir schon initiiert haben, dann ist das ein abendfüllendes, 3-Abend-Programm.
Das heißt, ihr seid wahrscheinlich die Ausnahme unter all den anderen, die seit der Pandemie viel mehr spazieren gehen. Ich erlebe quasi auch viele Leute, die irgendwie alleine unterwegs sind oder auch junge Menschen, so Jugendliche. Ich glaube, als ich jugendlich war, bin ich nie spazieren gegangen. Ich weiß es nicht. Habt ihr da so einen Eindruck, ob sich das zum einen jetzt verändert und glaubt ihr, dass das sich vielleicht auch rüberrettet in das Leben nach der Pandemie? Also dieses andere Spaziergehverhalten von den meisten Menschen?
Also ich hoffe es. Tatsächlich nehme ich das auch wahr, dass sogar auf mehreren Ebenen, ne, dass einmal innerstädtische, da tatsächlich die vielleicht auch die Freiräume ganz anders genutzt werden, von anderen Zielgruppe genutzt werden, der auch anders annektiert wird, also anders angenommen wird. Und das freut mich, weil das zumeist unkommerzielle Anlässe sind halt, ne, sondern wirklich einfach nur sich zu treffen, um halt irgendwie mal sich auszutauschen, ne? So vorher waren die Plätze halt belegt, weil irgendwas eingekauft wurde, irgendwas verspeist wurde, irgendwie, ne, so am Restaurant oder so. Die Plätze werden jetzt tatsächlich anders aufgesucht. Dann muss man, das ist eine zweite Beobachtung, ist mehr so das Zurückziehen, gerade bei den Jugendlichen halt, die ja schon früher oder vorher auch mehr die abgelegenen Orte suchen, um halt sich so ein bisschen auch ihrer Jugend quasi einen eigenen Raum zu schaffen. Das passiert jetzt noch viel mehr, ne? So dass halt Jugendliche in, sag ich mal, Kleingruppen sich dann wirklich abseits der Stadtmauern, sag ich mal, einfach problemisch dann auch zusammenfinden, wirklich an abgelegenen Orten irgendwie abhängen, die sie tatsächlich auch nur zu Fuß dann erreichen. Da fährt kein E-Roller mehr hin halt irgendwie und genau, einfach um auch ein Stück weit den städtischen Kontrollen zu entkommen, ne?
Ich habe so den Eindruck, es sind mehr, die unterwegs sind, ne? Also ich bin jetzt nicht sehr oft in Erfurt. Ich wohne im ländlichen Raum. Ich ich falle aus der Haustür Binnewald, wenn ich will, ja, oder an der Ilm oder an der Saale. Aber wenn ich so nach Erfurt reinkomme, sehe ich, dass Menschen da tatsächlich mehr laufen und auch alleine laufen. Und aber ich weiß es nicht so genau, ob sie das machen, um das Umfeld sozusagen für sich wahrzunehmen. Das müsste man sie mal fragen. Also ist es jetzt so, willst du jetzt eigentlich das was Neues erkunden? Oder ist es die Enge des Innenraumes, den sie verlassen? Ja, also den sozusagen den Wohnsarg, den sie sozusagen dann verlassen, um einfach mal wieder frei atmen zu können.
Das, auf jeden Fall ist es so, dass in der Stadt extrem viel mehr Leute unterwegs sind. Also ich laufe quasi öfter mal durch den Park oder auch durch die Stadt und manchmal geht es mir dann so, dass es mir schon zu viele Menschen sind. Also dass so viele Menschen unterwegs sind, dass mich das schon stresst und ich mich gar nicht mehr erholen kann. Gibt es da eigentlich irgendwie eine Abhilfe? Könnte ich mich anders fokussieren oder wie finde ich auch mal andere Wege? Habt ihr da vielleicht Tipps?
Naja, einmal ist das ja schon eine ganz komfortable Situation, die wir haben, gerade den Altstadtraum betreffend, ne? So, dass wir viel, viel weniger Touristen in der Stadt haben. Ja? Also da haben wir einfach schon den Platz, halt den, nachdem wir uns als Bewohner im Grunde schon auch gesehnt haben, vielleicht auch schon lange gesehnt haben, halt irgendwie, ne, den wir wieder nutzen können. Das muss man ja schon mal positiv vermerken. Jetzt dann tatsächlich zu sagen, okay, wir möchten auch halt, sag ich mal, noch mehr alleine sein. Ich bin da tatsächlich selber auch ein bisschen geschockt. Ich komme eigentlich auch aus dem Ländlichen und habe im Herbst, also auch unter Pandemiebedingungen, halt versucht, hier Pilze sammeln zu gehen. Also fußläufig keine Chance, ne? Das ist, genau, mal abgesehen davon, dass man auch überall Menschen begegnet, halt, die natürlich auch alle irgendwie dasselbe machen wollen, halt, also das ist schon schwierig. Was man dann machen kann als Tipp ist natürlich genau das halt, spazieren gehen, ne? Also wirklich die Wege auch zu suchen halt, ne? So jetzt nicht neu latschen, sondern tatsächlich halt auch, sagen wir mal, fernab der eigentlichen Wege halt, die überall, sag ich mal, zum Beispiel mit ÖPNV zu erreichen sind, mal zu gehen, ne? Einfach mal zu versuchen, von hier halt irgendwie die Fuchsfarm halt zu erreichen, ohne einen ÖPNV zu nutzen, einfach mal loszulaufen halt, ne? So, und dann zu gucken, okay, was ist denn vielleicht der kürzere Weg? Das ist der nächste, also ne, so unabhängig von halt irgendwie angebotenen Wegen. Und das nächste ist ein Tipp, mal den Umweg nicht scheuen. Ne? Wirklich auch mal zu sagen, so okay, ich weiß genau, das ist jetzt hier, wenn ich hier rumgehe, das wird ein übelster Schlenker. Aber den auch zu machen, dann hat man, glaube ich, schon viel, viel weniger Leute im Weg.
Ja, oder man muss halt das Spaziergehen dann so ein Stückchen weit nach außen verlagern. Ne? Also das heißt, ich setze mich halt in den Zug und steige dann irgendwo aus. Am besten in einer Bedarfshaltestelle. Ja, weil dann weiß man, da gibt es nicht so viele Leute. Ne? Das ist eine Bedarfshaltestelle ist ja deswegen eingerichtet, weil der Bedarf nicht mehr so hoch ist. Ja, also sucht man sich irgendeine Bedarfshaltestelle, da drückt man, da steigt man aus und dann hat man die Leute auch nicht. Ja, oder man macht es ganz anders und da kommen wir wieder ins Psychologische. Wir nehmen diese Hollywood-Liebesschnulzen, ne? Wenn da sich so zwei Paare küssen, verschwinden noch immer alle ringsrum. Ja? Also dass man gedanklich alleine ist. Ja? Tatsächlich, irgendwie so in dieser Art. Ja, fällt einem natürlich schwer, ja, weil ich habe es ja vorher gesagt, ne? Nicht nur das Visuelle zählt, sondern auch Gerüche, ja, oder das Hören. Also wenn dann viele Leute sich gegenseitig also so laut unterhalten oder auch anders riechen oder etc., kriegt man das natürlich mit. Ja, aber vielleicht kriegt man das irgendwie hin, das auszublenden.
Ich bin jetzt mit meinen Fragen Richtung Ende gekommen und in meinem Kopf sind ziemlich viele Gedanken. Deswegen weiß ich nicht, ob wir die wichtigen Dinge besprochen haben. Deswegen an euch die Frage, gibt es noch irgendwas, was euch zwischendurch eingefallen ist, was ich euch vielleicht hätte fragen können, was ihr gern beantworten wollt, was ich aber nicht gefragt habe?
Du hattest irgendwie noch das Thema Frauen und Spazieren.
Ach so, Angstträume. Ja, das war so die Überlegung, dass vielleicht nicht alle Wege, nicht alle Räume oder auch nicht alle Tageszeiten für alle Menschen gleich attraktiv sind, zum Spazierengehen alleine beispielsweise.
Wisst ihr, und da bist du bei einem ganz klassischen Thema der Spaziergangswissenschaft, nämlich genau darauf hinzuweisen, dass es solche Räume gibt. Ne? Wir wissen ja, dass Wahrnehmung funktioniert ja über die Reize, die man so hat, also über das Sehen, über das Riechen, über das Hören, aber auch über den Gleichgewichtssinn. Und dann natürlich über die emotionalen Geschichten, die man hat. Das heißt, über Eindrücke, über Vorkenntnisse. Ja, und es geht da darum, tatsächlich gewisse Räume sozusagen so aufzuräumen, dass gewisse Vorkenntnisse oder Voremotionen da wegfallen. Ja, also dass man sozusagen die Schubladen auf, also die Gedankenschubladen aufmacht oder vielleicht vertauscht oder vielleicht den Boden rausschlägt, ja, dass dieses, das dann nicht mehr passiert. Also genau das ist so etwas, womit sich Spaziergangswissenschaft beschäftigt.
Was wäre dann zum Beispiel der Ansatzpunkt? Also wenn ich sagen würde, wenn es dunkel ist, gehe ich nicht durch den Nordpark, da fühle ich mich unsicher. Was könnte ich dann machen, um das irgendwie zu verändern oder aufzubrechen?
Naja, also eine sinnvolle Beleuchtung, und zwar, ich meine, sinnvoll deswegen, dass nicht gleich eine Lichtverschmutzung passiert. Ja, ich kann ja, weil hell bedeutet nicht unbedingt, ich sehe mehr. Dass man zum Beispiel sagt, es gibt ja diese Leuchtschildkröten, die den Weg bereiten, ne? Die haben genug Strahlung nach oben, dass man auch den Weg, also Einsehbarkeit ist etwas, was hilft. Nicht alleine unterwegs sein hilft natürlich auch. So eine Nutzung eines Ortes ist aber auch so ein Stück weit abhängig von einem gewissen Grad an sozialer Kontrolle. Ja, also der Nordpark ist ja jetzt, da gibt es schon auch Ecken, die sind nicht so einsehbar. Also wenn man über Einsehbarkeit, über Sichtbarkeit, über Beleuchtung redet, dann sind das schon mal so erste Aktionen. Und das Beste ist natürlich irgendwie an die Menschen zu appellieren, nämlich Leute auch in Ruhe zu lassen. Das heißt, dass gefährliche Orte sind ja deswegen gefährliche Orte, weil da irgendwas Gefährliches passiert. Und wenn dieses Gefährliche nicht passiert, ja, also sozusagen, wenn Orte auch unattraktiv werden für kriminelle Handlungen etc., ja, dann ist ja auch schon wieder so ein bisschen der Schritt in Richtung Gegenangsträume.
Ja, obwohl die Frage ist, ob so gefährliche Orte immer nur gefährlich wahrgenommen werden, weil was passiert oder weil ich denke, es könnte was passieren, ne? Weil so.
Das ist das Thema der subjektiven Sicherheit. Das ist das, was du in deinem Hinterkopf hast, ja. Weil du schon mal irgendwo gesehen, gehört etc., ein ähnlicher Ort oder an diesem Ort ist was passiert und schon hast du ein ganz anderes Sicherheitsgefühl.
Geht auch in die Richtung soziale Kontrolle halt irgendwie und um Belebung von Räumen halt, ne? So, und ich glaube, das ist auch für Angsträume tatsächlich eine Möglichkeit, damit auch umzugehen halt, ne? So, und das soziale Kontrolle bedeutet halt, dass wirklich halt Menschen auf Menschen aufpassen, einfach auch ganz ungewollt, indem sie einfach nur da sind und aufpassen. Das klassische Beispiel ist halt die Oma, die irgendwie in ihrem Häuserblock den ganzen Tag einfach irgendwie auf den Hof guckt von ihrem Fenster aus, ne? So mit Aber die guckt halt raus den ganzen Tag halt, ne, so, und da weiß man genau so, naja, wenn der Oma guckt, die sieht mich dann auch, ne, so, als Krimineller, sag ich mal, ne, so, ob denn der jetzt Angst vor der Oma hat oder was, ne, so, aber das ist das Prinzip der sozialen Sicherheit, ne, so, da sind Leute, es ist irgendwie, ne, dann zum Beispiel einen Spielplatz anzubieten, da sind dann halt irgendwie Mutti mit Kind, die spielen dann da halt irgendwie, ne, so, und dadurch, wird der Platz tatsächlich für Kriminalität halt unattraktiver, ne? So, weil da einfach Leute sind, die natürlich mich dann da auch sehen können. Und das ist eigentlich das so ein Appell, den ich hier gerne, wo ich dann gerne diesen unser Interview gerne nutzen möchte, doch auch den Nahraum, also mein Umfeld, dass jeder sein Umfeld halt auch beleben kann halt, ne? So, ob das nun Kultur ist tatsächlich oder halt irgendwie kleines Gewerbe ist, halt irgendwie hier mutig voranzugehen und tatsächlich Leerstand oder halt einfach den öffentlichen Raum zu nutzen, um halt ja kunstkreativ zu sein oder halt irgendwie was aufzubauen, denn das macht tatsächlich unser Umfeld so attraktiv auch, ne? Dass wir hier was erleben können. Und ich sage das so bewusst, weil wir als Spaziergangswissenschaften natürlich auch mit einer Verantwortung unserer Heimatstadt gegenüber sind, aber auch das tatsächlich immer wieder auch Mittel und Methoden sind halt irgendwie, die wir anwenden, um unsere Spaziergänge attraktiv zu machen. Wir selber sind nicht Kulturschaffende, aber Kulturförderer. Wir setzen das immer wieder ein, dass wir zum Beispiel mal eine kleine Musikeinheit dabei haben oder halt irgendwie ein Performance oder ein Theater oder sowas halt mit unsere Spaziergänge mit einbinden. Und es ist jedes Mal wieder so genial, wenn das einfach im Grunde so eine Pop-up-Show gibt halt, oder dass wir einfach kleine unternehmerische Einheiten mit reinbringen, Aufklärungsarbeit leisten etc., was dann unsere Spaziergänge tatsächlich erst so spannend macht, wenn man zum Beispiel bei einem Fotografen halt irgendwie durch die Fensterscheiben lupen kann quasi und die beim Shooting über die Schulter schauen kann. Unzählige Beispiele gibt es da halt irgendwie, und das soll eigentlich hier nochmal sein. Nutzt die Chance, euer Umfeld mitzugestalten und hier tatsächlich auch eine Attraktivität reinzubringen. Genau. Und ja, natürlich genau. Nicht ohne den Hinweis zu sagen, Erfurt ist tatsächlich eine schöne Stadt zum Spaziergängen. Ja. Das ist man sagt im Fachsprech in der Stadt- und Raumplanung, sagt man, it's a walkable city, also wirklich eine Stadt, in der man wirklich über kurze Wege wirklich alles Mögliche erreichen kann. Und das halt unabhängig vom Stadtteil, sondern halt wirklich auch die Altstadt von ziemlich überall sehr gut zu erreichen ist, die ganze Infrastruktur gut zu erreichen sind. Da gibt es genug zu tun, das bleibt mal so, wie es ist, aber es ist tatsächlich eine sehr Spaziergang-Fußgängerfreundliche Stadt.
Ja, genau. Das ist öffentlicher Raum, heißt deswegen öffentlicher Raum, weil er öffentlich ist. Das heißt, er schreit nahezu Aneignung. Ich weiß nicht, ich hadere manchmal mit dem Wort Freiraum, weil da so ein bisschen die Aufforderung ist, der ist frei zu halten. Ja? Also das bringt so irgendwie dieses Schild mit, betreten verboten, ja. Vielleicht sollte man da irgendwie gucken, dass man, also wie gesagt, der öffentliche Raum ist öffentlich, also aneignen, ja. Und es gibt mannigfache Geschichten, man kann Patenschaften auch für Flächen übernehmen, für Baumscheiben übernehmen, etc., sodass das sozusagen auch in die Bewusstheit wieder viel, viel mehr reinkommt. Ja, das ist so, auch so. Und es ist eine Bitte, genau. Und Erfurt ist so wunderschön. Ich meine, ich wohne zwar jetzt gerade nicht mehr in Erfurt, aber ich bin gebürtiger Erfurter. Und ich genieße es, einfach durch die Stadt zu laufen. Es ist einfach genial.
Schönes Schlusswort mit Bitteappell und einer kleinen Schwärmerei für Erfurt. Über Spazierengehen haben wir gesprochen mit der Erfurter Spaziergangswissenschaft, mit Stefan Peter Antris und Frank Mittelstädt. Ich danke euch und wünsche euch, dass ihr bald auch wieder mehr spazieren gehen könnt, wenn die Pandemie vielleicht langsam sich Richtung Ende neigt. Danke.
Ja, vielen Dank. Und gemäß unseren Schlachtruf Rock and Stroll.